Wir grüßen uns heute Abend ganz herzlich, meine Freunde. Ja, dort im Himmel, das haben wir zusammen gesungen. Das ist unsere Heimat, dort wollen wir hin. Und jetzt haben wir ja dieses besondere Thema, Nahtoderfahrungen, biblisch betrachtet. Meine lieben Freunde, die Heilige Schrift, die redet viel über das Jenseits. Ich denke da an die Offenbarung des Johannes. Ich denke da an vieles, was Jesus gesagt hat. Und wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren und dann auch über diese Erfahrungen von Menschen sprechen, die uns natürlich interessieren. Denn wir wissen es, wir haben keine bleibende Stadt hier unten, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Freund hat mich ermahnt heute Abend beim Kommen, ich soll doch unbedingt etwas Kurzes wenigstens sagen über die Ereignisse von Jerusalem und vom Amerikaner Trump. Freunde, ich werde natürlich darüber einen Vortrag halten. Jetzt nicht heute Abend, aber ich möchte euch Folgendes sagen, Freunde. Wir sind in der Endzeitgeschichte einen großen Schritt weitergekommen. Wisst ihr, Freunde, die Vorgänger von Trump, die haben alle versprochen, und zwar der jüdischen Lobby in Amerika, dass sie die Botschaft von Tel Aviv raufholen werden nach Jerusalem. Jerusalem wurde schon längst annektiert von Israel als Hauptstadt Israels. Die Welt wollte das nicht zur Kenntnis nehmen. Aber diese Präsidenten, sie wollten ja die jüdische Lobby auf sich einschwören. Die haben gesagt, wir werden das machen und so. Und dann mussten die Freunde alle 6 Monate, jedes halbe Jahr, das wieder verschieben, ein halbes Jahr. Und dann haben sie es wieder verschoben, ein halbes Jahr. Und das 8 Jahre lang, Freunde, das war die Zeit der Präsidenten. Und jetzt ist einer gekommen und der hat gesagt, ich werde es tun. Und jetzt hat er es getan und hat gesagt, die anderen haben es alle versprochen. Ich habe es auch versprochen und ich liefere jetzt. Und die ganze Welt schreit. Ganze Welt schreit. Ja. Und ich will euch Folgendes sagen, damit will ich abschließen, Freunde. Es wird um Jerusalem nicht ruhig werden. Es schaukelt sich hoch. Und es geht da nicht um ein Städtchen, das ist ja nur ein Städtchen, wenn ich das vergleiche mit Washington oder mit New York. Oder Freunde, wir wollen nicht so weit gehen mit Berlin oder mit Paris oder London. Und so weit ist das ein Städtchen. Geht nicht um das Städtchen. Es ist eine geistliche Dimension. Der Islam duldet auf diesem islamistischen Territorium, so meinen sie, dass das sei, kein Judentum. Auch keinen Judenstaat. Meine Freunde, wenn die Massenmedien sagen, dass die Palästinenser Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt wollen, das stimmt nicht. Die wollen ganz Jerusalem als ihre Hauptstadt und die dulden keinen jüdischen Staat. Und auch Abbas hat ganz klar gesagt, dass er Israel als jüdischen Staat nie akzeptiert, nie zulässt. Freunde, die Juden müssten wieder verschwinden. Richtung Polen, Richtung Deutschland, Richtung, die müssten weg. Das ist der Islam, Freunde. Das wird nicht ändern, das schaukelt sich hoch. Und ich werde über Jerusalem sprechen und über das, was da sich jetzt zusammenbraut. Meine lieben Freunde, das ist eine uralte Sache. Ich kann euch sagen, schon zur Zeit Nehemias und Esras, als die nun zurückkamen nach der babylonischen Gefangenschaft, nach den 70 Jahren, da war das ein Kampf, dass die jetzt wieder gekommen sind, diese elenden Juden, nicht wahr? Und sie wurden verspottet und dann wollte man sie umbringen. Aber sie bauten die Mauer und sie haben die Tore wieder eingerenkt. Und meine lieben Freunde, dann haben sie ein Fest gefeiert. Und dann haben sie gesagt, die Stärke des Herrn, die unsere Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude Jahwes ist unsere Stärke. Und haben gefeiert, Freunde. Und Gott hat Großes getan. Ich will euch zeigen, wie sich das dann zuletzt arrangiert. Wenn dann plötzlich der große König da sein wird, der gesagt hat, schwört nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Also ich freue mich schon, jetzt im Dezember haben wir unsere Themen ja bereits festgelegt, aber beim nächsten, wo ich dann komme, werde ich über Jerusalem sprechen, was wir heute jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt, wie es sich aufschaukelt und dann das Ende. Es gibt nämlich ein Ende und das ist in Jerusalem, Freunde. Diese Stadt ist Anfang und Ende. Ich möchte noch einmal beten. Herr, wir leben in einer hochinteressanten Zeit. Und wir sehen mit sehenden Augen, was du tust und wie du da im Nahen Osten, Herr, wie du da Geschichte machst, Geschichte schreibst. Und jetzt heute Abend haben wir auch wieder ein ganz interessantes Thema, Herr. Heiland, öffne uns die Schrift. Und lass uns ganz nüchtern über dieses Thema sprechen. Herr, ich preise dich und brüte du durch deinen Heiligen Geist jetzt in dieser Versammlung über unsere Häupter und gib Gnade, dass wir begreifen, dass wir verstehen können. Und ich bitte dich ganz inniglich für mich persönlich, hilf mir, ich möchte nichts zu viel sagen, Herr. Aber bitte auch nichts zu wenig und verständlich. Heiland, öffne uns auch das Verstehen können. Ich danke dir, dass du uns diesen Geist der Wahrheit geschickt hast, der uns von Erkenntnis zu Erkenntnis führt. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Meine lieben Freunde, biblisch betrachtet, ich möchte einmal den Fürst des Lebens zu Wort kommen lassen. Hört, was Jesus Christus sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und, schien mir ein unwahrscheinliches Wort, ne? Dieses und, das bedeutet, es gehört zusammen. Und Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Meine lieben Freunde, und das ist jetzt das Wunderbare, das Fantastische, wir haben ewiges Leben, das bekommen wir nicht erst noch, sondern, meine lieben Freunde, wir besitzen es, wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme, wir folgen ihm nach, meine lieben Freunde, und jetzt haben wir dieses gewaltige Geschenk, wir besitzen ewiges Leben, das heißt, wir sterben nicht. Wir gehen heim. Und meine lieben Freunde, ich will das, was ich jetzt weiter sage, nicht ausführen, aber das ist das neutestamentliche, glorreiche Wissen, wisst ihr, Freunde, als Jesus Christus im Angesicht des Todes sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung, das hat diese Jüdin, diese Gläubige gewusst, das hat sie ganz genau gewusst. Das war ja eben ihr Glaubenswissen und ihre Glaubenshoffnung. Und sie sagte von ihrem verstorbenen Bruder Lazarus, er wird auferstehen, das weiß ich schon, was du sagst, dass er auferstehen wird. Aber jetzt sagt Jesus etwas Neues. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Und er stellt dir die Frage, glaubst du das? Das ist das Neue. Also, meine Lieben, wir haben ewiges Leben. Der Mensch besteht aus drei Teilen. Aus Leib, Seele und Geist. In den meisten Bibelstellen ist die Anschrift anders. Geist, Seele und Leib. Und Jesus hat gesagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, werden ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Gott ist Geist. Und meine lieben Freunde, wir als Menschen, wir bestehen auch aus Leib. Und dann haben wir eine Seele, das ist der Sitz unseres Fühlens, unseres Denkens, unseres Sprechens, unseres Wesens, unseres Charakters, die Seele. Aber dann, meine lieben Freunde, haben wir auch Geist, Ruach. Gott hat dem Menschen den Geist, den Ruach, den Odem eingeblasen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und jetzt, meine lieben Freunde, wenn wir hier das Zeitliche segnen, ich will es doch so ausdrücken, wenn der Mensch stirbt, hier unten auf Erden, dann geht der Geist zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Das hat schon ein Salomo gewusst. Er hat das ganz klar geäußert. Der Geist geht zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Und meine lieben Freunde, wir sehen immer wieder, wie auch der erste Märtyrer seinem Gott, seinem Herrn, den Geist übergeben hat, seinen Geist. Und jetzt reden wir aber, meine lieben Freunde, auch von der sogenannten Geistseele. Dürfen wir das? Meine Freunde, der Ruach, der Geist, die Psyche, Psyche ist die Seele. Meine Freunde, das ist natürlich etwas, was wir kennen. Es wird viel mehr von der Seele geredet, zum großen Teil fälschlich, als vom Geist. Und trotzdem möchte ich heute Abend sagen, meine Lieben, wir dürfen, wir können von der Geistseele sprechen, die zu Gott geht, im Moment, wo wir hier unten sterben. Und ich möchte einmal das Matthäusevangelium aufschlagen. Und ich lese hier aus dem 10. Kapitel mit euch den Vers 28. Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Freunde, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wir brauchen also nicht Angst zu haben vor denen, die uns leiblich umbringen können, töten können, sondern Jesus spricht hier von einer Gottesfurcht, dass wir vielmehr uns fürchten sollen. Das heißt, wir sollen diesem Gott begegnen in Ehrfurcht. Dieser Gott, der in der Lage ist, Leib und Seele zu verderben in die Hölle. Meine lieben Freunde, Luther übersetzt alles mit Hölle. Wir haben hier ein Wort, das kommt 11-mal vor im Neuen Testament. Es ist das Wort Gehenna. Gehenna, das war ein Tal. Und dieses Gehenna, meine lieben Freunde, dort wurde der ganze Abfall von Jerusalem hingebracht. Dort wurde das einfach verbrannt, meine lieben Freunde. Und das brannte Tag und Nacht und das ganze Jahr. Und von dieser Gehenna spricht der Herr Jesus immer wieder. Und er sagt dann noch, die Gehenna dort, wo der Wurm nicht stirbt. Freunde, der Wurm starb deshalb nicht, weil er immer wieder neue Nahrung bekommen hat. Immer wieder kam neuer Abfall dort in dieses Tal, in diese Gehenna. Dort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 11-mal kommt das vor. Luther übersetzt es mit Hölle. Meine Lieben, es gibt also jemanden, welcher Leib und Seele verderben kann in die Gehenna. Und weil das so steht hier von der Seele, darf ich von der Geistseele sprechen. Das bedeutet, wenn du hier leiblich stirbst, geht deine Geistseele zu Gott und wir finden diese Geister der vollendeten Gerechten im Hebräerbrief Kapitel 12. Und am selben Ort, wo diese Geister der vollendeten Gerechten sind, dort ist auch der Vater, Gott, und der Mittler des neuen Bundes, Jesus Christus. Und dort, meine lieben Freunde, dort wartet der Gläubige auf den Tag, und das ist jetzt wichtig, auf den Tag der Auferstehung. Meine Lieben, das war jetzt das Hoffnungsgut, das Erwartungsgut von Israel, Auferstehung. Leibesauferstehung. Meine Freunde, was ist nun mit dem Menschen, wenn ich jetzt hier auf diese Erde blicke, wenn der Mensch jetzt stirbt, was bedeutet das? Was bedeutet das auch jetzt im Hinblick auf diese Erde, diese Welt, die noch übrig bleiben, die noch leben. Ich möchte einmal einen interessanten Vers lesen, Freunde, im alttestamentlichen Propheten Daniel. Ein gewaltiger Mann, ein gewaltiger Prophet, er prophezeit bis zuletzt und wahrscheinlich, er sieht den Antichristen, er sieht die große Trübsal, für die Juden ist es die Angst in Jakob und er beschreibt das alles und jetzt ist seine Zeit abgeschlossen. Ich lese jetzt den Vers 13 im 12. Kapitel. Das ist der letzte Vers in diesem Buch Daniel, über das auch Jesus spricht im Neuen Bund und sagt, wer da liest, wer den Daniel liest, der achte darauf. Ein ganz wichtiger Prophet. Du aber, Daniel, Vers 13, du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme und ruhe, dass du aufstehest zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also es geht um eine Ruhe. Und ruhe, dass du aufstehest zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Und das ist natürlich jetzt die Auferstehung, die sogenannte Leibesauferstehung. Und meine lieben Freunde, im Neuen Testament haben wir ein ganzes Kapitel, das nur von dieser Leibesauferstehung spricht. Es ist 1. Korinther 15. Und da sehen wir, dass dies Sterbliche anziehen muss, die Unsterblichkeit, dass dies Tödliche, dieses Tote anziehen muss, das Ewige, das Wunderbare, Freunde, ein Herrlichkeitsleib erwartet uns. Und die Erlösung ist erst dann abgeschlossen, wenn wir erlöst sind nach Geist, Seele und Leib. Was ist nun mit dem Leib? Wir haben jetzt Interessantes im Buch Prediger. Dieses Buch, meine lieben Freunde, wurde ja geschrieben von Salomo. Er stellt sich vor als König von Jerusalem. Aber, Freunde, es geht jetzt nicht mehr um den König, sondern es ist eigentlich eine Selbstbiografie. Er schaut zurück in sein langes, interessantes Leben. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch. Ich möchte sagen, Freunde, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, außer Jesus. Jesus kann sagen, hier ist mehr als Salomo. Aber Freunde, stellt euch mal vor, diese Königin von Saba, die kam, um seine Weisheit zu hören und sie hat ihm da Rätsel aufgegeben und dann hat sie gesagt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt von diesem Mann. Es war eine ganz große, gewaltige Sache. Und er schreibt ganz Wichtiges für unser Leben. Ich möchte euch die sogenannte Weisheitsliteratur der Heiligen Schrift sehr anbefehlen. Sprüche, Prediger, ein paar Psalmen gehören dazu von Salomo, natürlich auch das Buch Hiob gehört zu dieser Weisheitsliteratur. Es ist ganz wichtig, Freunde, dass wir uns da hinein vertiefen. Ich möchte jetzt mit euch ein paar Verse lesen in diesem Prediger. Kapitel 9. Hört einmal zu, was dieser Mann jetzt sagt, in alttestamentlicher Sicht. Und er spricht vom Leib. Wir müssen immer unterscheiden. Geht es um den Leib oder geht es um die Geistseele? Ich lese von Vers 5 an. Prediger Kapitel 9, Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Dass man sie nicht mehr liebt, noch hasst, noch neidet und haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Vers. Für viele ist das vielleicht neu. Meine Lieben, sie haben keinen Teil mehr an allem, was auf dieser Welt, was unter dieser Sonne geschieht. Freunde, und das ist jetzt folgendermaßen zu verstehen. Stellt euch mal vor, eine Mutter wäre jetzt verstorben und jetzt würde sie ihre drei Kinder sehen und jetzt geht es denen schlecht und die haben Schwierigkeiten und sie müsste das da im Himmel miterleben. Meine lieben Freunde, dann wäre das für diese Mutter mit einem Schlag keinen Himmel mehr. Glaubt ihr das? Der Verstorbene hat keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Der ist weg. Nicht unwissend, aber meine lieben Freunde, er ist weg. Das heißt, er hat mit dieser Welt, mit dem Geschehen auf dieser Welt, mit dem Geschehen der Kinder und Kindeskinder nichts mehr zu tun. Sonst könnte er nie ruhen im Himmel. Das wäre eine Katastrophe. Also ich meine, dass das eine ganz, ganz große Weisheit ist, was der Mann hier sagt. Und jetzt natürlich, jetzt redet er mit den Lebenden und er sagt, so gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Werk gefällt Gott, lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das vergängliche Leben hast. Hier muss man eitel mit vergänglich übersetzen. Das vergängliche Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, solange dein vergängliches Leben währt, denn das ist dein Teil im Leben und in deiner Arbeit, die du tust unter der Sonne. Meine lieben Freunde, wir arbeiten unter der Sonne und nicht unter den Sorgen. Unter der Sonne. Denn wir haben die Sonne der Gerechtigkeit, die uns wärmt, die uns Licht schenkt. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Alles, was dir vorhanden kommt zu tun, das tue frisch. Und jetzt pass auf, denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit, sondern die Geister der vollendeten Gerechten sind beim Mittler des Neuen Testaments Jesus ruhen. Und Freunde, die Erlösung ist abgeschlossen mit der Leibesauferstehung am jüngsten Tag. Ich wiederhole, das steht im Hebräerbrief, Kapitel 12. Und die Verse sage ich euch jetzt nicht, dann lest ihr mal das ganze Kapitel. Das ist nämlich gut so. Das ist der Prediger, Freunde. Ja, was ist denn nun mit diesen Geschichten, mit diesen Nahtoderfahrungen? Meine Lieben, ich hätte jetzt heute Abend ein gutes halbes Dutzend Bücher mitnehmen können. Von Menschen, die alle einmal verstorben waren und wieder auferstanden sind und wieder hier sind. Und ich habe ein Buch, da ist einer in der Hölle gewesen und ist dann wieder gekommen und erwarnt und eine Sache. Und meine lieben Freunde, das kann Menschen sehr belasten. Und ich habe einen guten Freund gehabt, Freunde. Der konnte nicht sterben, aber er konnte auch nicht mehr schlafen. Der Teufel hat ihm die Hölle gezeigt und wer da alles drin ist, und das konnte der nicht begreifen. Er hat mit mir darüber gesprochen. Ich habe mit ihm gebetet. Ich habe gesagt, Herr Jesus, mach diesen Mann frei, dass er jetzt in Ruhe und im Frieden heimgehen kann, zu dir gehen kann. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Es war wirklich ein lieber Freund, mit dem ich oft zusammenarbeitete. Dann gibt es andere, eine, die schreibt, also mein Sterben ist für mich das Wichtigste im Leben. Sie war ein paar Minuten jetzt verstorben und wieder da. Man hat sie wieder animiert und jetzt hat sie alles Mögliche gesehen. Und ich habe andere Bücher, also die schildern das jetzt. Wir haben schon etwas ein bisschen gehört in der Einleitung, wie sie dann dadurch ein tiefes, schwarzes Tunnel kamen und plötzlich ist es da Licht geworden und so weiter. Freunde, ich möchte das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich möchte das auch gar nicht verneinen, dass es so etwas geben kann. Ich möchte euch nur eines sagen. Gottes Kinder, bleibt nüchtern. Und bleibt bei Gottes Wort. Und seid vorsichtig. Es heißt nicht, dass wir nie so etwas lesen dürfen. Ich bin so begeistert, wisst ihr, dass der Herr sagt in seinem Wort, prüfet alles. Das Gute behaltet. Aber ich prüfe alles anhand der Schrift. Und Freunde, was da im Widerspruch ist oder was da hinzugetan wird, das lehne ich ab, das brauche ich nicht. Das ist nicht nötig. Also am tollsten habe ich es mal empfunden, ich glaube, das habe ich euch auch schon mal erzählt, als ich evangelisiert habe in Wuppertal im Sterntheater. Und zur selben Zeit war da einer aus Großbritannien, der hat da auch gepredigt und evangelisiert und der hat eine wunderbare Anzeige in der Zeitung gebracht und alles war voll von Einladungszetteln. Und er hat geschrieben, also er sei 3 Wochen im Himmel gewesen. 3 Wochen. Und ich konnte jetzt mit so etwas nicht konkurrieren. Ich war nämlich noch nie im Himmel. Ich möchte zwar dahin und ich weiß, dass ich dahin komme, aber ich war noch nie da. Und jetzt kamen die Leute in meine Vorträge, sie hatten ihn gehört und sagten, Bruder Reichenbach, was halten Sie davon? Stellen Sie sich vor, dieser Mann war 3 Wochen im Himmel und er schildert das alles. Was sagen Sie, was meinen Sie? Meine Freunde, was sollte ich sagen? Ich meinte überhaupt nichts. Ich habe nur gesagt, ja, also ich denke, wenn ich so 3 Wochen schon oben gewesen wäre, ich wäre geblieben. Dann wäre ich wirklich geblieben. Meine lieben Freunde, mit all diesen Geschichten Vorsicht. Nüchtern bleiben, das Wort Gottes betrachten und dann wird alles gut. Jetzt habe ich aber trotz alledem ein Buch mitgebracht. Meine Freunde, ein ganz interessantes Buch. Das Besondere an diesem Buch, wir haben es hier mit einem Arzt zu tun, Dr. Med. Eben Alexander heißt er. Er ist ein international renommierter Neurochirurg und Gehirnspezialist. Kritisch hinterfragt er seine Reise ins Jenseits und überprüft seine Erlebnisse nach streng wissenschaftlichen Kriterien. Die Ergebnisse lassen nur einen Schluss zu. Und zwar, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Und meine Lieben, interessant, wenn ich jetzt hier vorne lese, dann steht da Dr. Eben Alexander, Neurochirurg und Harvard-Dozent, war überzeugt. Nahtoderfahrungen sind nichts anderes als Fantasien, die während des Ringens mit dem Tod im Gehirn ausgelöst werden, so real sie auch erscheinen mögen. Doch dann erkrankte er an einer äußerst seltenen Form bakterieller Hirnhautentzündung und fällt für 7 Tage ins Koma. Während seine Gehirnfunktionen nachweislich ausgefallen sind, taucht er ein in die tiefsten Ebenen außerkörperlicher Existenz, durchflutet von einem Bewusstseinsstrom ohne Anfang und Ende. Die universalen Wahrheiten, die er dort erfährt, verändern seine Sicht auf die Welt, das Leben und der Tod für immer. Der Gehirnspezialist berichtet minutiös von seiner faszinierenden Reise in jene andere Dimension. Meine lieben Freunde, ein Mann, der nicht gläubig war, der auch mit der Bibel nichts zu tun hatte weiter, der aber in seiner Praxis immer wieder Leute hatte, die von so Nahtoderfahrungen sprachen, und für ihn war das klar, das hat er gar nicht abgestritten, sondern er hat gesagt, ja, so reagiert das Gehirn, wenn der Mensch jetzt stirbt, dann gibt das da Halluzinationen und alles Mögliche und so weiter. Und dieser Mann ist wie durch ein Wunder wieder zu sich gekommen, und dann hat er dieses Buch geschrieben. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert von all diesen Büchern. Ich habe sie gelesen, studiert, und dieser Mann ist gläubig geworden. Und stellt euch mal vor, ich habe dieses Buch gekauft und gelesen in einer Buchhandlung, einer ganz gewöhnlichen. Er hat jetzt ein zweites geschrieben für Wissenschaftler. Und jetzt geht er in diese ganzen Gedankengänge dieser Mediziner und der Philosophen und der Wissenschaftler, der Leute da ein und erklärt ihnen, was ihm wirklich passiert ist. Freunde, ich möchte diesen einen Satz noch einmal betonen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Wir dürfen auch einmal so etwas lesen, aber aufgepasst, nüchtern. Mich hat das fasziniert, weil das ein ungläubiger Wissenschaftler war, ein großer Arzt, ein weltbekannter Arzt, und er wurde gläubig dadurch. Dieses Buch, das wollte ich euch jetzt doch noch zeigen und mitbringen. Ich glaube, das zweite, das er schrieb, das ist noch nicht übersetzt ins Deutsche, das ist nur im Englischen, das da hier ist, übersetzt. Meine Freunde, warum habe ich es mitbekommen und mitgenommen? Aus folgendem Grund. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Mit dem Tod fängt es an. Und jetzt in unserem Leben hier, jetzt stellen wir die Weichen für die Ewigkeit. Und es mag sein, meine lieben Freunde, dass Gott ab und zu einem Menschen einen Blick tun lässt in die andere Dimension, ins sogenannte Jenseits, das ist nicht hinter den Sternen. Das ist die andere Dimension. Wir sind in der dritten, wir haben ein dreidimensionales Erkennen. Aber dann gibt es noch eine andere, und das ist dann Gott, dort ist Gott, Freunde, nicht hinter den Sternen. Dort ist der Herr. Und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende durch den Heiligen Geist. Und ihr erinnert euch vielleicht an meinen Vortrag, wo ich euch von dem Unerkannten gezeigt habe, dieser Mann da, der gesagt hat, oh weh, es ging da jetzt um die Syrer und die hatten die ganze Stadt umgeben und sie wollten den Propheten, wollten sie jetzt gefangen nehmen und so weiter. Und jetzt ist dieser Knecht da aufgewacht, oh weh. Und dann hat der Prophet, der Elisha, gesagt, Herr, tu ihm die Augen auf und jetzt sah er den ganzen Berg voll feuriger Rosse und Wagen. Und der Prophet hat gesagt, derer sind mehr, die bei uns sind, als von den anderen. Vielmehr, also eine tolle Geschichte, erinnert euch. Meine lieben Freunde, es gibt ein Jenseits. Es gibt eine andere Dimension. Der Himmel ist nicht hinter den Sternen, sonst wäre Jesus immer noch nicht dort angekommen. Sondern es ist die andere Dimension. Der Herr kommt. Und nachdem er auferstanden ist, wisst ihr, Freunde, ist er 10-mal den Menschen erschienen und wieder weg war er. 10-mal von einer Dimension zur anderen gekommen. Ich denke an die Emmaus-Jünger. Auf dem Weg hat er ihnen die ganze Bibel ausgelegt, hat gesagt, ihr Toren, musste nicht Christus solches leiden? Und so weiter. Und dann nachher kamen sie ja nach Emmaus, zu diesem Flecken. Und dann haben die gesagt, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und er ist hineingekommen und dann hat er das getan, was er immer tat bei den Jüngern. Und dann hat er Gott gedankt und hat das Brot gebrochen und dann haben sie ihn erkannt und er war weg. Und sie sind wieder zurück nach Jerusalem, haben gesagt, wir sind dem Herrn begegnet. Und währenddem sie redeten, plötzlich war er da durch die verschlossenen Türen und hat gesagt, Shalom Alechem, Friede sei mit euch, meine lieben Freunde. Mit dem Tod fängt alles an. Und jetzt lasst uns die Weichen richtig stellen. Der Herr segne uns. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir preisen dich, Herr. Und ich bitte dich für ein jedes von uns, gib uns Gnade, dass wir nüchtern bleiben. Dass wir alles prüfen mit deinem wunderbaren Wort. Und Herr Jesus, es ist so interessant, dass dieser Lazarus, dass der übers Jenseits gar nichts erzählt hat. Herr, wir wollen nicht sensationslüstern sein, sondern nüchtern. Aber wir danken dir, dass es ab und zu so einen Menschen gibt, der gläubig wird, weil du ihm, wenn er Wissenschaftler ist und alles in der Evolution erklärt und alles, dass er plötzlich sieht, ja, es gibt doch noch etwas. Herr, hilf uns, dass wir auch die Menschen aufklären können. Du bist der Schöpfer. Und Herr Jesus, du bist der Logos. Und du hast alles ins Dasein gerufen. Und ohne dich ist nichts geschehen, Herr. Du hast alles mit deinem Vater und dem Heiligen Geist erschaffen. Wir danken dir für dieses Wissen. Und dir, o Vater, dürfen wir sogar Abba sagen. Lieber Vater, ich möchte dir auch herzlich danken, Herr, dass du uns durch dieses Schnee gestöbert durch dieses Sturmwehen ohne Unfall und Schaden hierher gebracht hast. Du bringst uns auch wieder nach Hause. Du segnest meine Lieben. Ich danke dir für ein jedes, das gekommen ist, Herr. Ich bin aber überzeugt, wir, die Sonja und ich, wir hatten den längsten Weg und wir haben uns gefreut zu kommen. Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen. Schenk Hunger und Durst nach deinem Wort und zeig uns, warum wir auf dieser Welt sind, um Salz und Licht zu sein, um Boten zu sein, Herr Jesus, um Zeuge zu sein von dir und deiner Herrlichkeit. Und jetzt danke ich dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Und Herr, dass du der Herr der Geschichte bist und Geschichte wirkst dort unten jetzt in diesem Nahen Osten. Ich bring dir diese arabischen Völker, diese muslimischen. Ich bring dir dein Volk Israel, das du jetzt wieder zusammenbringst, aus allen Richtungen, aus allen Kontinenten und Ländern und Sprachen zurückbringst ins Land der Väter. Herr, hilf, dass uns das bewusst wird und dass wir dich erwarten. Dir sei Lob und Dank, Herr Jesus, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Ein herzliches Shalom, Shalom. Betet für uns, wenn wir jetzt wieder unseren weit Weg haben, Richtung Zürich. Und ich bete für euch und ich freue mich schon, noch wieder zu sehen. Gott befohlen. Und bringt jemanden mit.